Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Es gibt Grundbedürfnisse unseres Lebens, die sollten unbedingt gestillt sein. Und Essen gehört definitiv dazu. Also wenn mir jemand etwas erzählen möchte und ich habe Hunger, das kann noch so wichtig sein. Ganz ehrlich, ich höre nicht zu. Ich bin nämlich in Gedanken nur bei einer Frage: Was kann ich essen und wann kann ich es essen? Und irgendwie konzentrieren fällt mir schwer. Vielleicht geht es euch ja auch so, vielleicht steht ihr da auch drüber, aber den Jüngern zumindest, denen ging es so. Und wie es ihnen ging, das lesen wir jetzt mal oder das lese ich euch vor. Und Situation ist, Daniel hat es eben schon gesagt, sie sind mal wieder mit Jesus im Boot. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er: Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr immer noch nicht? Habt ihr es noch nicht verstanden? Es muss sehr anstrengend für Jesus gewesen sein in diesem Moment. Jesus möchte seinen Jüngern etwas Wichtiges mitteilen, etwas Entscheidendes, was für ihre Nachfolge, für ihr Leben mit Jesus, mit Gott in seinem Reich wichtig ist. Und die Jünger hören nur ein Stichwort: Sauerteig. Und sofort denken sie ans Essen. Ich kann Jesus verstehen, wie frustriert er ist. Ich war mal in einem Jugendgottesdienst, in dem ich gepredigt habe, und das Vorbereitungsteam hatte die geniale Idee, dass es anschließend was Gegrilltes geben sollte. Und so wurden die Grills schon angezündet, während der Gottesdienst noch lief, weil die Kohle musste ja schon durchglühen und das erste Fleisch schon drauf. Und die ersten Grillaromen zogen so langsam in die Kirche hinein. Und in diesem Moment war alles vorbei. Ich konnte sagen, was ich wollte. Die Aufmerksamkeit war gegessen. Die Leute waren beim Essen, ja, also gedanklich beim nahen Grillvergnügen. Aber ich kann auch die Jünger verstehen. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man Hunger hat, wenn der Hunger einen quält. Dann sind alle Sinne, alle Gedanken ausgerichtet auf Essen. Irgendwie liegt das in unserem Überlebensinstinkt. Das, was wir gerade brauchen, was uns beschäftigt, was auf uns einströmt, nimmt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Hunger ist dabei ein ganz elementares Bedürfnis. Manchmal ist unsere Aufmerksamkeit von anderen Dingen gefangen genommen, von Herausforderungen, von Sorgen, von manchen Wünschen und Sehnsüchten und natürlich auch von Ängsten. Die Angst, zu kurz zu kommen oder nichts abzubekommen, dann sind wir schon wieder beim Thema Hunger und dann kann man schon Panik bekommen, wenn dann nur eine halbe Scheibe Brot übrig ist. Die Angst vor Zukunft oder dass man etwas nicht schafft. Und all diese Dinge, die können uns binden. Und wir fragen dann nicht mehr: Gott, was möchtest du eigentlich? Was ist das, was du mir zu sagen hast? Was ist dein Wunsch? Was ist deine Sehnsucht? Worum sorgst du dich? Was möchtest du eigentlich von mir? Sondern wir sind ganz in unserer Welt gefangen und mit uns beschäftigt und fragen nicht mehr nach seinen Wünschen. Und das kann uns so gehen als Einzelperson, das kann einem aber auch als Gemeinschaft oder Gemeinde so gehen. Ja, da ist irgendeine Arbeit, die auf einmal brach liegt. Die gibt es auf einmal nicht mehr. Da ist irgendwie was schwierig geworden. Und sofort die Sorge, oh, was heißt das für die Zukunft? Kann es uns noch geben, wenn wir dieses oder jenes nicht mehr? Was ist dann? Was wird die Zukunft bringen? Oder die Finanzen sind knapp oder das Haus verrottet oder was auch immer. Und es sind diese Dinge, die uns dann beschäftigen und die uns gefangen nehmen, wo wir dann auf einmal gar nicht mehr nach dem fragen, Gott, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich von uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Menschen, die mit dir unterwegs sind in deinem Reich? Jesus begegnet den Sorgen der Jünger, indem er sie erinnert. Habt ihr vergessen, was wir gemeinsam erlebt haben? Habt ihr vergessen, wie ich euch versorgt habe, wie ich euch geholfen habe? Unser Erinnerungsvermögen ist manchmal sehr begrenzt. Bei den Jüngern kann man das ganz besonders merken. Die Speisung der 4000, Claudia hat sie eben vorgelesen. Diese Speisungsgeschichte steht fast direkt vor diesem Text. Da ist nur eine kurze Episode dazwischen. Also das ist keine 24 Stunden her. Da haben sie erlebt, wie Jesus sie versorgt. Und kaum kriegen sie ein Stichwort Sauerteig, da kommt die Panik. Oh, wir werden alle verhungern. Wir haben nur eine Scheibe Brot im Haus. Jesus erinnert sie an das, was sie schon mit ihm erlebt haben. Er erinnert sie, wie großzügig er ihnen gegenüber gewesen ist. Und ich glaube, dieses Erinnern ist eine der Grundübungen christlichen Glaubens. Und zwar nicht erst, wenn wir in unseren Sorgen, Wünschen, Sehnsüchten, was auch immer gefangen sind, sondern sozusagen prophylaktisch, damit wir durch das Erinnern dranbleiben an dem, was Gott möchte. Das Erinnern ist eine Hilfe zu verstehen, was Gott am Herzen liegt. Wenn ich erkenne, was er in meinem Leben getan hat, dann merke ich die Spur, die ihm wichtig ist, was er eigentlich will. Wir haben vermutlich keine so beeindruckenden Sachen erlebt wie die Speisung der 4000 oder 5000. Und dennoch erinnere dich an die Liebe, die Gott dir schenkt, an die Zusagen, die Gott dir gemacht hat, an die Führung und Leitung, die du erfahren hast, an die Erfahrungen, die du mit ihm gemacht hast. Erinnere dich an die kleinen und auch an die großen Wunder, die du mit ihm erlebt hast. Erinnere dich, wie Gott dir geholfen hat, wie er dich getröstet hat, wie er dich ermutigt hat, wie er dich vielleicht auch korrigiert hat, wie er dir vergeben hat, wie er dich gestärkt hat. Erinnere dich an das, was Gott getan hatte, auch damit du herausspüren kannst, was ist eigentlich das, was er möchte, und damit du Mut bekommst für den nächsten Schritt und dir nicht Sorgen darum machen musst, zu kurz zu kommen. Und das gilt auch für uns als Gemeinschaft. Erinnert euch. Ja, wenn es Grund zur Sorge gibt, und den gibt es immer wieder mal, aber erinnert euch doch bitte mal an 121 Jahre Geschichte, die Gott mit uns geschrieben hat. An immer wieder neue Anfänge, neue Möglichkeiten, neue Gedanken und Ideen, die Gott hineingebracht hat. Wir feiern gleich zusammen Abendmahl. Abendmahl ist ein Ort, sich zu erinnern. Abendmahl ist auch Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns an die Liebe, die Gott uns schenkt und die am Kreuz sichtbar geworden ist. Und wir können diese Liebe, wir sehen und wir können sie anfassen, wir können sie aufnehmen, wir können sie schmecken, wir können sie richtig spüren im Abendmahl. Das Abendmahl, ein Ort der Erinnerung. Wenn Gott mich so sehr liebt, wenn er mir so nahe kommt, wenn er mir sich so bedingungslos an meine Seite stellt, dann verlieren die Dinge dieser Welt ihre Bindungskraft. Dann kann ich frei werden für das, was Gott eigentlich möchte. Dann kann ich mich neu ausrichten, mich von ihm prägen lassen. Dann kann er im Mittelpunkt stehen. Das ist die eine Ebene in diesem Text. Und jetzt könnte ich eigentlich Amen sagen und sagen, jetzt kommt die zweite Ebene. Also es ist noch nicht zu Ende, nicht zu früh gefreut. Also, es kommt noch eine zweite Ebene und die finde ich auch wichtig und die möchte ich mit euch anschauen. Die eine Ebene ist, erinnere dich an das Gute, was Gott getan hat, um Mut zu finden, um ihn kennenzulernen, um eine Richtung zu finden. Die zweite ist aber auch wichtig und ich habe nämlich noch gar nichts zum Sauerteig gesagt. Auch das war das Abendmahl. Genau, der Sauerteig. Wenn ich einen Teig habe, Lothar, du musst mich jetzt korrigieren, aber ich meine, wir hätten uns am Dienstag verstanden. Wenn ich einen Teig habe und ich mache zu viel Salz rein, dann schmecke ich das ziemlich schnell. Ja, dann brauche ich nicht lange warten. Sauerteig braucht länger, um den Teig zu verändern. Sauerteig braucht seine Zeit, aber dann wird er, auch wenn es nur eine kleine Menge am Anfang ist, den Teig nach und nach durchsäuern. Jesus spricht hier von einer Gefahr, die sich langsam in der zukünftigen Gemeinde einschleichen kann. Und er warnt seine Jünger jetzt schon vor dieser Gefahr. Das große Thema von Jesus im Markus-Evangelium ist das Reich Gottes, das mit ihm beginnt. Jesus lebt vor, was das Reich Gottes bedeutet. Er lebt vor, was im Reich Gottes gilt. Menschen erleben in seiner Nähe Befreiung und Heilung von den Dingen, die sie gefangen nehmen. Jesus begegnet Menschen, die es nicht erwartet haben. Ausgeschlossene, unreine, Verstoßene liebt er in die Gemeinschaft mit Gott zurück. Jesus durchbricht starre Traditionen mit einem lebendigen Glauben, einer lebendigen Gottesbeziehung. Er richtet sich gegen Ungerechtigkeit und Unversöhnlichkeit. Er schenkt Vergebung. Er spricht nicht nur vom Dienen, er dient mit jedem Atemzug. So ist Reich Gottes. An ihm können Sie sehen, wie Reich Gottes ist. Und die Jünger sollen aufpassen, dass ihr Leben im Reich Gottes nicht vom Sauerteig der Pharisäer und nicht vom Sauerteig des Herodes verdorben wird. Von den Pharisäern haben wir vor 14 Tagen schon gehört, vielleicht erinnert ihr euch. Ihr Bestreben war es, das Reich Gottes aus eigener Kraft herbeizuzwingen, indem alle Gebote, alle Regeln noch mal enger, noch mal strenger gefasst wurden und man irgendwie dafür sorgte, dass ja, alle diese Gebote auch einhalten. Am Ende stand eine unbarmherzige Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit und Unbarmherzigkeit gehen Hand in Hand. Menschen werden abgeurteilt, ausgeschlossen, als unreine und falsch verstoßen. Jesus mahnt seine Jünger, achtet auf den Sauerteig der Gesetzlichkeit. Wenn ihr die Gnade und Barmherzigkeit, die in Gottes Reich gilt, nicht in eurem eigenen Leben zutiefst erfahren und ergriffen habt, dann lauert dieser Sauerteig immer vor der Tür und droht euch ja, zu durchsäuern. Und dann ist da der Sauerteig des Herodes. Herodes Antipas war einer der politischen Herrscher Israels. Sein Leben war gekennzeichnet von Machtgier und Machtmissbrauch. Macht ist generell erst einmal etwas Gutes. Es ist wichtig, dass Menschen verantwortungsbewusst Macht ausüben. Der Sauerteig des Herodes ist aber Gier nach Macht und Missbrauch von Macht. Wer Macht missbraucht, stellt sich gegen die Prinzipien des Reiches Gottes. Jesus warnt seine Jünger vor Machtgier und Machtmissbrauch. Hätte die Kirche diese Warnung mal ernster genommen in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Kaum war die eigene Verfolgung vorbei und sie hatten das Sagen, hat die Kirche angefangen, andere zu verfolgen. Und im übertragenen Sinne tun sie das manchmal bis zum heutigen Tag. Jesus warnt hier vor Gesetzlichkeit, vor Unbarmherzigkeit, vor Willkür und Unterdrückung. Und dann erinnert er seine Jünger an die beiden Brotwunder. Lasst uns diese Erinnerung für einen Moment mal nicht als einfach nur als Antwort auf den Hunger der Jünger sehen, sondern als ein tieferes Bild. Die Pharisäer begrenzen, sie schließen aus, werten, verwerfen, mit dem Ziel, Gottes Reich herbeizuzwingen. Und Herodes, der pfeift erst direkt auf Gottes Reich, dem ist das egal. Und Jesus richtet Gottes Reich auf. Er teilt aus Liebe, Barmherzigkeit, neues Leben, Vergebung. Er grenzt nicht aus, er lädt ein. Er zieht keine Mauern hoch, sondern er streckt Hände Menschen entgegen. Er nutzt seine Macht nicht aus, sondern er nutzt sie, indem er dient. Jesus gibt dem Menschen, was im Gottesreich zählt. Er gibt ihnen Anteil an Gottes Liebe. Und jetzt fragt er seine Jünger, wie viel ist beim ersten Brotwunder übrig geblieben? Und sie antworten 12 Körbe. Jetzt kann man sagen, okay, das war einfach nur eine historische Angabe. Ja, das hat da jemand aufgeschrieben, 12 Körbe, Punkt. In der Bibel haben Zahlen oft Bedeutung. Und diese Zahl 12 hat eine große Bedeutung. 12 Jünger hat Jesus. Er hat 12 Jünger, weil sie stellvertretend stehen für jeden der 12 Stämme Israels. Und wenn jetzt 12 Körbe übrig sind, dann kann das eben auch heißen, es reicht. Das, was Gott gibt an Liebe und Barmherzigkeit, reicht. Und zwar für das ganze Volk. Nicht nur für die besonders Frommen, nicht nur für die, die alles richtig machen, sondern es reicht für das ganze Volk. 12 Körbe voll, für jeden Stamm ein großer Korb voll, es reicht für alle. Und dann fragt er weiter, wie viel ist beim zweiten Brotwunder übrig geblieben? Und kleinlaut müssen sie sagen, 7 Körbe voll. Und auch die 7 ist in der Bibel eine besondere Zahl. An 7 Tagen hat Gott diese Welt geschaffen, so sagt es die Bibel, 7. Das heißt, die Schöpfung, diese 7 Körbe, die stehen für die ganze Welt, für die ganze Schöpfung. Es reicht nicht nur für das ganze Volk, sondern es reicht für alle. Es ist genug für alle Menschen. Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Vergebung reicht für alle. Alle sind eingeladen, keiner ist ausgeschlossen. Das ganze Volk und alle Welt eingeladen in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir jetzt gleich zusammen das Abendmahl feiern, dann feiern wir genau das. Dann feiern wir, dass jeder eingeladen ist, so wie er heute hier sitzt. Egal wie beladen, wie schuldig, wie unzufrieden, wie deprimiert, wie glücklich, wie zufrieden und wie erfolgreich. Egal wie voller Groll oder voller Freude oder was auch immer in deinem Leben gerade ist. 12 Körbe voll, 7 Körbe voll, Gnade und Barmherzigkeit reichlich für jeden. Keiner soll zu kurz kommen, alle sind eingeladen. Darum lade ich euch jetzt ein, kommt zum Tisch des Herrn. Feiert das, feiert die Liebe, die Gott uns über alle Maßen schenkt. Warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Gott hat Gnade und Barmherzigkeit ohne Grenze. Amen.